American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast.
Dieser Podcast wird von der Hamburg Commercial Bank präsentiert. Die ist jetzt eine private Geschäftsbank und hat ihren Sitz, wie ihre Vorgänger, seit vielen Jahrzehnten in Hamburg. Die Hamburg Commercial Bank ist spezialisiert auf mittelgroße Unternehmenskunden. Viele davon kommen aus den Bereichen Immobilien, erneuerbare Energien oder aus der maritimen Wirtschaft. Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich freue mich erstmal, dass von Folge zu Folge die Zuhörer von Entscheider treffen Heider immer mehr werden. Und ich glaube, wir könnten heute einen neuen Rekord schaffen, denn ich habe zwei Männer zu Gast von einer Firma, die alle kennen. Die Firma heißt Engel & Völkers. Ich sag mal, einer der wichtigsten Immobilienmakler der Welt. Wenn die beiden Herren jetzt gleich widersprechen, da habe ich ein Problem, weil
tun sie nicht.
Auf gar keinen Fall.
Ich zähle mal auf 800 Standorte in 30 Ländern, vielleicht sind es sogar schon wieder mehr geworden, 12.000 Personen, die für die Marke tätig sind. Ja, und jeder verbindet natürlich das Unternehmen Engel & Völkers mit Christian Völkers. Das ist der eine der beiden, der da ist. Aber er ist nicht allein gekommen und wir werden klären, warum er nicht allein gekommen ist. Der andere ist Sven Udia. Beide zusammen sind Vorstandsvorsitzende, Co-Vorstandsvorsitzende, gleichberechtigt, nicht gleichberechtigt. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Ich glaube, es wird sehr, sehr interessant. Ich habe in der Vorbereitung ganz, ganz viele tolle Dinge über sie gefunden. Auch zumindest eine unfassbare Äußerung von Herrn Völkers und darüber wollen wir sprechen. Bevor es aber losgeht, wo Sie schon zu zweit da sind, vielleicht, Herr Udia, fangen Sie mal an und können unseren Zuhörern mal sagen, was muss man über Christian Völkers wissen?
Was muss man über Christian Völkers wissen? Also, ich kenne jetzt Christian Völkers seit fast 23 Jahren und ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der sich so treu geblieben ist in diesen 23 Jahren. Also, das, was ihn immer ausgezeichnet hat, Willenskraft, einen unglaublichen Optimismus, Dinge, die nicht gehen, das wird nicht akzeptiert, keine Limitierung, sondern es wird immer die Frage gestellt, wie kann es funktionieren? Was muss geschehen, dass es funktioniert? Und ich glaube, die Beharrlichkeit, die er nicht nur in den 22, 23 Jahren, wo ich ihn erleben durfte, sondern ja bei ihm schon über 40 Jahre gezeigt hat, um aus Engel & Völkers was ganz Besonderes, was ganz Großes zu machen, das zeichnet ihn total aus. Und dabei menschlich ein, wie man in Hamburg sagen würde, ganz feiner Kerl zu sein, auf den man sich wahnsinnig verlassen kann, wo nicht nur das Berufliche im Vordergrund steht, sondern auch das Freundschaftsband, das Partnerschaftliche. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes und so würde ich ihn in Kurzform darstellen, charakterisieren.
Gestern in der Redaktion, als es hieß, Christian Völkers kam, gab es unter den Frauen, was ich immer so sagen darf, eine große Diskussion darüber, wie alt ist der eigentlich? Und dann haben wir natürlich recherchiert und da war wirklich, ich sag's jetzt nicht, weil sie hier sitzen, aber blankes Entsetzen, dass sie ja schon einen Schritt über 60 sind.
Ja, ich bin 63.
63, so. Also aber ist ja. Das irgendwie, also das passt zu ihrem Jungen, ist jung geblieben?
Also Christian ist für mich einer, der immer jung geblieben ist und immer aktiv ist. Wie gesagt, ich erlebe ihn ja nicht nur im Beruf bei uns in der Firma hier in Hamburg oder im Ausland, sondern auch privat in den Ferien. Und da gibt es nicht Stillstand.
Privat in den Ferien, das heißt, Sie müssen auch jetzt, man arbeitet hier zusammen, Sie verbringen auch Ihre Ferien.
Wir müssen nicht, sondern wir wollen. Okay. Also das ist der große Unterschied. Wir freuen uns, wenn wir dann auch in den Ferien mal mit den Familien zusammenkommen und Spaß miteinander haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie bei uns, wie in einer guten Ehe. Jeder macht auf der einen Seite so ein bisschen sein Ding, hat seine Stärken und auch seine Sichtweisen auf Sachen. Aber wir verbringen auch viel Zeit zusammen und Christian zeichnet sich immer dadurch aus, dass es immer ein Programm gibt, dass es immer was bewegt wird, sportlich oder also dieses Faulenzen, Rumsitzen, nichts machen, das gibt es einfach nicht.
Wir teilen ja auch einen gemeinsamen Sport, dass
Polo?
Die Leidenschaft zum Polo spielen.
Ja, genau. Warum haben Sie angefangen, Odia? Weil Sie gesagt haben, Mensch, der Chef spielt Polo?
Nee, Um ehrlich zu sein, war das immer ein Grund, warum ich nicht damit angefangen habe, weil okay. ich gesagt habe, da kann ich ja nur verlieren, was auch leider sich nachher bewahrheitet hat. Ich habe einfach wahnsinnig spät angefangen, war wahnsinnig untalentiert, bis ich überhaupt mal verstanden habe, wie so ein Pferd funktioniert, dass es nach vorne geht oder auch ein bisschen schneller läuft. Das war eine große Herausforderung. Warum habe ich angefangen? Eigentlich muss man sagen, dass Christian wieder mit seiner Art irgendwann bei ihm zu Hause auf der Finca auf Mallorca gesagt hat, setz dich doch mal aufs Pferd rauf. Ja. Und nicht nur, dass ich mich raufsetzen durfte, sondern mein Sohn wurde auch gleich mit in Beschlag genommen und setzte sich dann auch aufs Pferd. Und seit dem Tag ist eigentlich die ganze Familie mit diesem Virus infiziert und alle spielen leidenschaftlich gerne Polo. Aber aufholen, Christian zu schlagen, dazu reicht es nicht.
Wird schwierig. Ja. Da haben Sie jetzt viel gesagt. Jetzt fragen wir doch mal umgekehrt, Herr Völkers. Was muss man denn über Sven Odia wissen?
Über Sven Odia gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Sven Odia hat mit 18, 19 Jahren bei uns in dem Büro Elbe angefangen, seine Immobilienausbildung zu machen.
Sie haben ihn eingestellt?
Ich war bei der Einstellung mit dabei.
Okay.
Und es hat sich gezeigt, dass er ein sehr, sehr unruhiger Geist ist. Und nach einem Jahr gesagt hat, was passiert denn jetzt, wie geht's weiter in meiner Karriere?
Nach einem Jahr.
Also jetzt weiter.
Als dann 19-Jähriger,
jetzt also nur im Blankenese sitzen und Immobilien verkaufen, das kann es nicht gewesen sein. Und er war dann der jüngste Anwärter für unsere erste Auslandslizenz für Mallorca. Also er hatte dann in langen Gesprächen die gesamte Geschäftsleitung von Ingo Völkers davon überzeugt, selber eine Lizenz kaufen zu wollen und kaufen zu können, damals in Andratsch, und ist dann direkt nach der Lehre mit 21, 22 Jahren mit Computer bepackt und die ersten Broschüren ins Auto getan, nach Mallorca abgesaust. Und hat dort das erste Auslandsbüro von Engel Völkers aufgemacht. Und zwar in Andratsch.
Mit Anfang 20 dann.
20, ja. Ja. Wobei man muss sagen, ich hatte alle in der Geschäftsleitung überzeugt. Der Einzige, der eigentlich zu mir sagte, ach, bleib doch noch mal ein paar Jahre in Hamburg, verkauf doch noch mal ein paar Häuser. Was glaube ich du, Christian, der am Anfang so ein bisschen skeptisch war, ob das der richtige Schritt ist. War ja auch, muss man ehrlich sagen, ziemlich jung, aber trotzdem durfte ich dann das Auto bepacken und es ging los.
Naja, es war eben so, dass wir gerade mit dem Lizenzgeschäft begonnen haben. Wir hatten ja bisher nur eigene Büros gehabt und haben dann eben ein Franchise-Konzept draus gemacht. Und das war unser erstes Auslandsgeschäft. Und als Lizenzgeber hat man ja eine Verpflichtung auch dem Lizenznehmer gegenüber, was Verantwortung angeht. Und auch obwohl man wirtschaftlich nicht direkt verantwortlich ist, muss man trotzdem alles dafür tun, dass so ein Lizenzpartner auch erfolgreich wird. Und da gab es natürlich eine Menge offene Fragen. Erstmal aufgrund des Alters, der mangelnden Erfahrung und dann aufgrund der nicht vorhandenen Supportstruktur, die wir in Spanien hatten, war das schon ein wildes Unterfangen. Aber also er war so davon überzeugt, das machen zu wollen, sodass wir dann den Schritt gemeinsam in der Geschäftsleitung gegangen sind und gesagt haben, also dann mal los.
Und das ist ja offensichtlich nicht so schlecht gemacht.
Naja, das war's dann ja. Er hat dann eine schwere Zeit gehabt, glaube ich. Die ersten paar Monate war sehr kompliziert. Ja. Man braucht immer ein bisschen, dass die Sache läuft. Und wenn man so unruhig ist wie Sven Odia, dann ist es eben schwer zu warten, bis sich der Erfolg einstellt. Der hat sich dann aber unfassbar eingestellt. Hat sich dann sehr, sehr schnell zu unserem besten Lizenzpartner der ganzen Gruppe entwickelt. Was mich dann dazu veranlasst hat, das Gespräch wieder sehr intensiv mit ihm aufzunehmen.
Lizenzpartner heißt ja auch, er war dann nicht mehr bei Ihnen fest angestellt. Er war eigenständiger Unternehmer, ne?
Ja, genau. Gegenteil. Er war eigenständiger Unternehmer, er war für das verantwortlich, was er getan hat. Er war finanziell verantwortlich für seine Aktivitäten. Und also er war richtig selbstständiger Unternehmer. Mhm. Mit dann sage und schreibe 22, 23 Jahren. Also sehr, sehr jung.
War auch die größte Herausforderung, jemanden zu finden, der einem das Geld natürlich gibt, dass man unternehmerisch agieren kann.
Also, und ihre Angst war dann zu sagen, Moment mal, nicht, dass er zu erfolgreich wird und irgendwann sagt, ich komme vielleicht gar nicht mehr zu Engel und Völkers zurück.
Nee, das ist letztendlich glücklicherweise nicht so. Das Schönste und das Beste sind erfolgreiche Lizenzpartner.
Okay, ja.
Aber es ist natürlich so, dass man, wenn man so stark wachsen will wie wir, dass man immer auf der Suche ist nach guten Mitarbeitern, nach neuen Mitarbeitern, die bei dem Wachstum des Kerngeschäftes, nicht des Head Office mitwirkt. Und weil er sich eben so wahnsinnig erfolgreich dann entwickelt hat, habe ich das Gespräch gesucht, um zu sagen, ob er nicht wieder zurück will nach Hamburg und dann mit mir gemeinsam die internationale Expansion des Franchise-Konzeptes durchführen will.
Und dann, um einen Sprung zu machen, haben Sie ihn, Sie verbessern mich immer, wenn ich was Falsches sage, 2007 zum Anteilseigner gemacht, richtig?
Ich glaube, das war schon davor, weil er hatte ja schon ein Unternehmen gehabt, nicht das Lizenzunternehmen. Und das hat er damals eingebracht. Nicht? Er hat dann das Unternehmen eingebracht, das Unternehmen bei Engel und Völkers, und hatte dann schon die ersten Anteile bei dem Auslandsgeschäft gehabt, nicht bei der Expansion des Franchise-Konzeptes rund ums Mittelmeer. Und auch das ist so gut gelaufen, sodass er dann in den Folgejahren diese Anteile dann irgendwann in Gegenanteile der Holding eingesetzt hat und so auch Aktionär der Ingram Völkers Holding geworden ist und Partner geworden
ist. Und dann ist er vor ein paar Jahren Co-CEO. Co-CEO klingt gut geworden. Warum?
Also einerseits kann man sowas nur werden, wenn man wirklich überragend ist. Und Sven ist einer dieser Glücksfälle, die wir im Unternehmen haben, der die gesamte Klaviatur des Managements gut bespielen kann, der eine extrem hohe soziale Intelligenz hat, mit Menschen zu sprechen, der eine hohe Fähigkeit hat, Menschen zu motivieren, Menschen mit auf die Reise zu nehmen, Menschen auch im Prozess für neue Dinge zu harmonisieren und mitzunehmen. Das war eines der großen Voraussetzungen. Er hat dann natürlich auch enorm viel Erfahrung mitgebracht. Er hat ja dann fast 20 Jahre Immobilienerfahrung gehabt, sodass er letztendlich auch weiß, wie jede Schraube eines Lizenzpartners wo reinzudrehen ist, wie sich Werbemaßnahmen und Marketingmaßnahmen auswirken, sodass letztendlich die Voraussetzungen dafür bei ihm einzig waren und gut gewesen sind. Und man hat ja, gerade wenn man in meinem Alter ist und auch eine Menge schon hinter sich gebracht hat, auch das Thema, wie es immer weitergeht mit Unternehmen. Man hat also die Frage der Nachfolge, die Frage, wie man auch später mal eine Übergabe an einen weiteren verantwortlichen Geschäftsführer machen kann. Und wir sind dann den Weg gegangen des Co-CEOs, der interessanterweise ja selten in der deutschen Wirtschaft gegangen wird.
Ja.
Also für mich auch eigentlich unbegreiflicherweise.
Ja.
Es gehört natürlich, das muss man wissen, eine Menge gemeinsames Vertrauen dazu, so einen Schritt zu gehen, und es gehört auch eine große Menge Disziplin dazu. Denn man kann, wenn man als Co-CEO tätig ist, natürlich nicht alle immer die gleichen Projekte machen. Man muss das sehr sauber trennen. Man muss dann sehr sauber die Kommunikationswege einhalten, damit man nicht in die Situation kommt, konträre Meinungen ins Unternehmen zu geben, was nachher zu Konfusion und zu Chaos führen könnte. Und es gehört natürlich eine ungeheure große Portion an Vertrauen dazu. Und wir haben das seit drei Jahren. Und das ist insoweit ein toller Prozess gewesen, weil sich das zum einen als sehr, sehr gute Lösung herausgestellt hat und ich mich aus vielen Sachen habe dann zurückziehen können, die Sven sukzessive übernommen hat, auch sehr erfolgreich übernommen hat. Und wir haben heute eine Situation, dass das gesamte operative Geschäft der Immobilienvermittlung, der Yacht Flugzeugvermittlung, somit also praktisch das Unternehmen mit ihren 11.000 Mitarbeitern komplett durch Sven Rudia geleitet und geführt wird, und ich habe mich aus dieser Tätigkeit weitgehend zurückgezogen.
Das ist interessant, weil ich habe mich ja natürlich in Hamburger Kaufmannskreisen umgehört, und tatsächlich ist das so ein Punkt, die sagen, guck mal, das ist ja fast lehrbuchmäßig, wie der Völkers seine Nachfolge regelt.
Das war auch kein zufälliger Prozess, ehrlich gesagt. Also wir haben das schon geplant, wir haben uns auch externe Hilfe dazu geholt.
Okay.
Wir haben uns gegenseitig durch externe Managementunternehmen durchcoachen lassen durch die Prozesse. Nicht, weil wir Probleme hatten, sondern weil wir die Prozesse optimieren wollten. Und das hat sich als ein richtiger und guter Schritt herausgestellt.
Gibt es da so einen Zeitplan jetzt, dass irgendwo so ein Punkt ist, wo Sie sagen, okay, und das ist der Moment, dann ziehe ich mich ganz aus dem Unternehmen zurück
die
und bin vielleicht
jetzt
noch...
Die wollen wir jetzt bei Ihnen
festlegen. Ja, genau, das ist gut. Das können wir gerne machen. Aber Herr Völkers wirkt jetzt noch relativ frisch. Also ich würde dieses Jahr vielleicht noch zu Ende machen.
Wir werden dieses Jahr, und wir haben das, glaube ich, noch gar nicht öffentlich so besprochen, angekündigt, aber es wird so sein, dass ich dieses Jahr diese Position des CEOs oder Co-CEOs abgeben werde. Ich werde weiterhin dann im Unternehmen, im Vorstand tätig sein, aber Sven wird dann die gesamte Leitung des Unternehmens als alleiniger CEO im Laufe dieses Jahres übernehmen.
Wow.
Aber das haben wir jetzt auf Band.
Das lässt sich nicht zurückdrehen.
Oder auch vor allen Dingen, weil wir es jetzt, wie gesagt, das erste Mal jetzt auch öffentlich sagen.
Genau.
Das ist in der Tat eine News, die wir natürlich nicht heute entschieden haben. Das ist vor einigen Wochen so entschieden worden. Und ich glaube, wir fühlen uns da beide sehr, sehr, sehr wohl. Und wie gesagt, wir haben eine tolle Testzeit hinter uns. Das hat hervorragend funktioniert. Und durch diesen leichten Übergang ist es in der Tat für mich eine Bilderbuch-Nachfrage.
Ist für Sie auch ein Glücksfall, weil so wie viel Unternehmer, Gründer gibt es, die am Ende ihres Lebens, ist ja Quatsch, aber so die dann
das
sehen,
wenn sie noch,
ne, genau. Nee, klar, aber so die dann sagen, die das eben nicht hinkriegen, die diese Nachfolge nicht hinkriegen, auch weil sie nicht loslassen können.
Das wollte ich gerade gesagt haben. Das ist ein Punkt. Man muss die Bereitschaft haben, loszulassen, und man muss die Bereitschaft haben, auch Verantwortung nicht nur zu teilen, sondern dann auch Verantwortung zu übergeben.
Ja.
Und das, wie gesagt, fällt mir in diesem Fall extrem leicht, weil wir es gemeinsam gemacht haben. Und das, wie gesagt, das, was Sven macht, ist hervorragend. Der macht viele Sachen viel besser als ich. Und das Unternehmen befindet sich da in besten
Händen bei ihm. Jetzt fragen sich natürlich vielleicht viele da draußen, Moment, das heißt doch Engel und Völkers und nicht Odia und Völkers. Nun müssen wir einmal einen Blick zurückwerfen, was ich auch gar nicht wusste. Ich hätte immer gedacht, das sei eine gemeinsame Gründung von Dirk Engel und Ihnen gewesen. Aber tatsächlich hat Dirk Engel, früherer Freund von Ihnen, Studienkollege, hat zunächst das Unternehmen gegründet und Sie sind damit eingestiegen. Genau. Und zwar in einer Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo Makler sein und Immobilienmaklern, sagen Sie ehrlich, Sie sind wahrscheinlich damals ausgelacht worden von Kommilitonen.
Ja, ja, sicherlich. Also das war schon so, dass letztendlich die gesamte Maklerbranche einen extrem schlechten Ruf hatte. Ich meine, die hat immer noch keinen glänzenden Ruf, aber ein bisschen besser als damals. Aber die hatte einen sehr, sehr schlechten Ruf. Und der normale Gang, wenn man in Hamburg aufwächst, nach seiner kaufmännischen Lehre, entweder in einer Privatbank oder eine Schifffahrtslehre, und dann, wenn man dann sein Studium absolviert hat, dann wird man nicht Hausmakler.
Genau.
Also das war insoweit ein sehr, sehr ungewöhnlicher Schritt. Und ja, wie ist es entstanden? Der Dirk Engel ist ein langjähriger Freund von mir gewesen. Der hatte sich selbstständig gemacht mit der Firma Engel & Cie und hat mit diesem Unternehmen, damals mit Sitz am Ballindamm, ausländische Immobilien vermittelt. Und zwar damals von der Firma Previews, eine Tochter von C.S. Roebuck. Er hat halt große Villen in Amerika an deutsche Investoren verkaufen wollen. Und das stellte sich relativ kompliziert dar und schwierig dar. Das Geschäftsmodell war nicht einfach und außerdem war auch das Vertrauen deutscher Investoren in amerikanische Immobilien nicht so besonders groß. Ich hatte zur gleichen Zeit dann während meines Betriebswirtschaftsstudiums bei der Hamburger Wirtschaftsberatungsgesellschaft gearbeitet. Das war sozusagen gegenüber am Neuen Jungfernstieg und habe mich da mit amerikanischen Immobilien, Bonds und Fonds rumgeschlagen, was ich auch ziemlich langweilig und schwierig fand. Also es hat mich nicht richtig begeistert. Und so haben sich Dirk Engel und ich immer in der Mitte getroffen auf dem Jungfernstieg und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Das kann ja so nicht weitergehen. Und Dirk Engel hat dann den Schritt gemacht, dass er diese kleine Villa, in der wir begonnen haben, an der Elbchaussee, gefunden hat und dort gesagt hat, weißt du, ich höre auf mit der ganzen mit den amerikanischen Immobilien. Ich mache das ganz lokale Geschäft. Ich werde hier Hausmakler für die Elbvororte.
Ja.
Und hat mich dann davon überzeugt, dann ein Jahr oder zwei Jahre später dort mitzumachen. Ich habe dann meine Tätigkeit bei der Hamburger Wirtschaftsberatungsgesellschaft abgegeben und aufgegeben, habe mein Studium noch weitergemacht und bin dann während des Studiums bei ihm mit eingestiegen, damals noch nicht als Partner, sondern zunächst als Mitarbeiter, weil ich das Geschäft noch mal kennenlernen wollte. Und in der Tat, ich habe also von Freunden und von der Familie natürlich viel Unverständnis ernten müssen, weil zu dem Zeitpunkt der übliche Weg entweder in die IT-Branche war oder letztendlich zu einem der großen Beratungsunternehmen.
Genau.
Nicht um
oder im Zweifel zu einer Privatbank oder so. Privatbank. Aber wahrscheinlich gab es damals wirklich auch so eine Frage wie willst du damit Geld verdienen?
Nein, die Frage nicht. Das war mir eine ethische Frage. Oder eine, wie kann man in so einen Beruf gehen?
Ja.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass darin auch eine große Chance liegt. Nicht die Chance, wenn eine Branche nicht gut beleumundet wird, wenn man in diese Branche geht, dann hat man den Vorteil, dass die Konkurrenz nicht so groß ist.
Das stimmt. Wie ist es denn heute bei Ihnen? Wenn Sie jemanden sagen, ich bin Makler, wie reagiert das Umfeld?
Ja, ich weiß, als ich in der Phase war, mein Abitur zu machen, habe ich lange überlegt, was mache ich und war hundertprozentig davon überzeugt, dass ich nach dem Abitur Jura studieren werde. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ach, irgendwie immer nur Wissen konsumieren, ich möchte was machen. Und habe dann eine Bewerbung rausgeschickt an Engel & Völkers und habe gedacht, hopp oder top. Und aus heutiger Sicht ist es natürlich dann top geworden.
Sie haben sich in Ihrem Leben genau einmal beworben?
Einmal beworben.
Genau.
Eine einzige Bewerbung versendet, gewartet, dass endlich Feedback kam. Und dann gab es auch das Vorstellungsgespräch, alles auf die Karte gesetzt. Sonst hätte ich den Weg eingeschlagen, Jura zu studieren. Zum Glück kam es nicht so. Aber natürlich hatte ich auch am Anfang viele, die gesagt haben, nee, und nach dem Abitur gehört es doch jetzt mal ein Studium anzufangen. Aber mir war immer klar, ich wollte was mit Menschen machen. Also das war nicht nur mir klar, sondern das war eigentlich allen im Umfeld klar. Auch Lehrern, Eltern, die immer gesagt haben, Sven, du bist weder musikalisch noch sportlich sehr talentiert. Handwerklich glauben wir auch nicht stark an dich. Also mach was mit Menschen. Und daher war für mich klar, Vertrieb, Leute motivieren, Leute zusammenführen. Deswegen hat mich eigentlich gar nicht stark interessiert, was die Leute von außen gesagt haben.
Heute haben sie nicht dieses Problem, wenn sie jemand sagen, ich bin Makler, dann sagen die meisten ja, Ja, da muss es dir ja sehr gut gehen gerade.
Ja, die meisten sagen natürlich enorm, was da in den letzten 40 Jahren entstanden ist. Also mittlerweile ist es natürlich so, Leute bewegen sich ja nicht nur hier in Hamburg, sondern sie sehen uns in Spanien, in Italien, in Amerika und sind immer ganz beeindruckt, kommen auf einen zu und sagen, Mensch, ich war letzte Woche in New York, ich habe euren Shop da gesehen. Das ist natürlich das, was von außen sehr sichtbar ist, was Leute fasziniert. Und das andere ist natürlich das, was sie sagen. Wir haben hervorragende Jahre hinter uns. Wir haben wirklich ein sehr erfülltes Berufsleben die letzten Jahre gehabt, weil wir viel bewegt haben. Und ich glaube, ich würde es mit nichts auf der Welt tauschen. Also mich faszinieren heute noch schöne Immobilien. Ich finde es ein wunderschönes Produkt. Also deswegen, es war genau die richtige Entscheidung.
Was sagen Sie dann Menschen, die sagen, ja Makler, ihr habt es ja leicht. Ne? Ihr habt es leicht, irgendwie, ihr verdient mit wenig Arbeit viel Geld. Beispiel, neulich war hier rief ein Leser an und sagte, das kann ja nicht sein, ich habe mir gerade ein Haus gekauft für 1,4 Millionen. Den Makler habe ich gar nicht gesehen. Aber überwiesen habe ich trotzdem 86.000 Euro.
Ja, dann hat er es hundertprozentig nicht bei uns.
Das hat er nicht.
Engel und Völkers gekauft.
Nee, hat er nicht, genau.
Bei uns hätte er zu 100% den Makler auch gesehen. Ich glaube, dass sich viele gar nicht vorstellen können, sowohl Verkäufer als auch Käufer, was für ein Aufwand hinter einer professionellen Dienstleistung steht. Und man muss ganz ehrlich sagen, das, was Christian vor 40 Jahren zusammengeschrieben hat, die sogenannte Engel und Völkers Fibel, wo jede wiederkehrende Aktion ganz stark dokumentiert und standardisiert wurde, wovon wir heute noch leben und was jeder Einzelne, der eine Engel und Völkers Visitenkarte trägt, an der Akademie lernt, das ist einfach extrem aufwendig, das auf einem so professionellen Niveau durchzuführen.
Und ich habe das ja mir noch ein bisschen eingelesen, das ist ja interessant, weil der Klassiker ist ja, wenn man Immobilien, so wie ich auch viele Immobilien besichtigt hat, ja klar, es endet immer oder ganz oft im Heizungskeller. Außer bei Engel und Völkers, da gibt es die klare Regel, eine Besichtigung endet immer im Wohnzimmer, glaube ich, ne?
Im schönsten Raum.
Im schönsten Raum.
Ist oftmals das Wohnzimmer, muss es aber nicht sein. Ja, manche haben auch eine wunderschöne Küche, dann kann es auch mal in der Küche enden. Aber das sind so Punkte, wo wir wirklich sehr viele Gedanken, oder Christian schon vor langer Zeit sich viele Gedanken gemacht hat.
Und die gelten alle noch, die gelten genauso. 40 Jahre. Dazu gehört auch irgendwie der Fahrradständer vor der Filiale, richtig?
Ja, wir könnten jetzt mit Ihnen ein paar Stunden darüber sprechen, wie sozusagen diese Fibel aufgebaut ist.
Hundenapf auch, genau. Ja. Das sind natürlich dann kleine Marketing-Gimmicks.
Aber als ich das las, dachte ich, ja, es fällt einfach auf.
Wissen Sie, das ist ganz interessant. Ich glaube, dass ganz viele, gerade Lizenzpartner, zu uns kommen, aufgrund der Marke und des internationalen Netzwerks. Wovon die aber am meisten profitieren, ist das starke System. Weil das ist das doch, was beim Kunden ankommt. Die Art und Weise, wie wir Immobilien vermitteln. Und da sind wir absolut einzigartig.
Kommen wir nochmal zu Dirk Engel, weil das ist ja auch eine traurige Geschichte. Sie haben sie schon öfter erzählt, man muss es, damit es alle verstehen. Dirk Engel war stark depressiv. Man kann sagen, das war eine Familienkrankheit.
Das war eine Familienkrankheit. Sein Vater hat sich das Leben genommen und sein Großvater hat sich das Leben genommen. Und wir hatten dann ja damals dieses kleine Haus an der Elbchaussee bezogen. Wir hatten das dann untervermietet an Erika Warburg, die hat ein Gartenbauunternehmen oder ein Gartendesignunternehmen damals betrieben. Und Dirk Engel und ich hatten in einem Raum gesessen, im anderen Raum saßen dann unsere Sekretärin. Aber dadurch war ich natürlich sehr, sehr eng mit ihm im täglichen zusammen und habe auch den Verlauf dieser Krankheit sehr, sehr eng miterlebt. Und das ist ja eine Krankheit, die in Schüben kommt. Nicht? Es gibt da Stunden, Tage, Wochen, wo die Krankheit nicht so stark auftritt. Und dann gab es dann wiederum auch Zeiten, wo sehr, sehr schwierig für ihn war. Und er hatte dann natürlich befürchtet, selber in die gleiche Situation zu kommen wie sein Vater und Großvater. Und so ist es dann leider auch geendet.
Genau. Das war natürlich dann für Sie der Moment, glaube ich, auch, wo Sie sich mal zurückgezogen haben. 3 Monate... Da ist, glaube ich, auch die Fibel entstanden in diesem Zeitraum.
Der Dirk Engel war letztendlich der Frontmann. Der hat das Geschäft gemacht, der hat draußen mit den Kunden gearbeitet. Und ich war mehr derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund versucht hat, Systeme aufzubauen oder auch mir Gedanken über Marketing-Systeme zu machen. Und war dann natürlich vor einer sehr schwierigen Situation, weil dieser Freitod kam völlig unerwartet. Mhm. Also es gab keine Möglichkeit, sich darauf weder emotional noch geschäftlich darauf vorzubereiten, sodass man erstmal dann durch ein sehr tiefes Tal gewandert ist. Und dann war die große Entscheidung, was zu tun ist. Entweder eine Maklertätigkeit weiter durchführen, wie sie von Dirk Engel vorgegeben wurde, oder etwas ganz anderes zu machen. Und zwar etwas anderes heißt, die Maklertätigkeit zu systematisieren. Und um das zu tun, bin ich in der Tat 3 Monate dann nach Mallorca gefahren. Wir haben dort ein Haus, habe meine Eltern dort besucht und habe dort die Engel und Völkers Fibel geschrieben. Mhm. Und die Engel und Völkers Fibel ist letztendlich ein Werk, in Anführungsstrichen, damals mit Schreibmaschine auf viele, viele Seiten runtergeschrieben, die standardisierte Dienstleistung der Immobilienvermittlung beschreibt, und zwar wie man sie optimalsterweise tun kann. So, und diese Standarddienstleistung oder standardisierte Dienstleistung ist heute noch Bestandteil der Akademie. Und da muss sich jeder, der bei uns tätig wird, einmal mit befassen und wird dort in einer mehrtägigen Schulung darauf vorbereitet, wie er letztendlich die optimale Dienstleistung beim Kunden anbringt. Das ist nicht nur für uns wichtig für das Einmalgeschäft und auch für das Erlebnis eines einzelnen Kunden. Das hat natürlich auch sehr stark was mit der Markenkommunikation zu tun. Nicht, denn eine Marke wird kommuniziert einerseits durch die Buchsbäume vor den Shops und der Shop als solcher, als Gesicht der Marke im Markt, aber natürlich auch sehr stark durch Corporate Identity und Corporate Behavior. Mhm. Und Corporate Behavior ist letztendlich die Art und Weise, wie der Kunde sich dem Shop nähert, wie er mit dem Mitarbeiter spricht und wie der Mitarbeiter letztendlich seine Dienstleistung beim Kunden anbringt. Und ich glaube, da haben wir in der Tat weltweit einen Meilenstein, sind wir einen Meilenstein gegangen. Das gibt es auf der Welt nicht nochmal, so eine standardisierte Dienstleistung, die dann auch geschult und auch durchgeführt wird. Die ist nach wie vor das Rückgrat unseres Erfolges.
Und was Sie nicht gemacht haben, was man hätte machen können, Sie haben die Firma nicht Völkers genannt, sondern sie heißt bis heute Engel und Völkers.
Yep.
Warum?
Der Dirk Engel war derjenige, der die Sache begonnen hat. Nicht, das will ich weder heute noch damals will ich das negieren, das ist so gewesen. Und zum Zweiten war ein sehr, sehr enger Freund von mir, der letztendlich mit mir die Anfangsschritte gegangen ist. Und da gab es für mich gar keine Frage, ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, ihn aus der Firma, also aus der Firmenbezeichnung herauszunehmen als Name.
Was würde er heute sagen, wenn er heute um die Ecke kommen würde und würde sehen, was aus Engel und Völkers geworden ist?
Also da habe ich auch natürlich ab und zu mal drüber nachgedacht, was denn wäre. Das wäre nicht seine Sache gewesen.
Okay.
Also er war deutlich der charmante Praktiker und der Superman an der Front. Mhm. Und so eine Tätigkeit zu duplizieren, wenn man so hohe Talente hat, ist sehr, sehr schwierig. Und darum glaube ich, wäre er den Weg nicht der großen Expansion mitgegangen. Ich bin von einer ganz anderen Seite gekommen und habe mich dem Geschäft von einer ganz anderen Seite genähert, was nicht seine Sache gewesen wäre.
Wobei man auch immer eine Sache, glaube ich, verstehen muss. Jeder hat ja eine Vorstellung, wo es hingehen kann. Ja. Aber ich glaube, sogar wir beide hätten uns am Anfang nie vorstellen können, welche Größe das Unternehmen mal bekommen kann und dass es so international aufgestellt sein wird. Also wenn man mich gefragt hätte, ob ich mir zutraue, ein Unternehmen aufzubauen, was in so vielen Ländern agiert, mit so vielen Managementstrukturen, hätte ich immer gesagt, auf gar keinen Fall. Ich bin gut sozusagen im Einzelvertrieb, kann Leute motivieren. Ich glaube, da wächst man auch rein. Und vielleicht wäre er da genauso mitgegangen und hätte Dirk Engel auch diesen Weg genauso begleitet. Das ist ja eine Sache, die nicht von heute auf morgen entsteht. Und ich glaube, das ist auch immer was ganz Interessantes. Also wenn man jetzt zurückschaut, sagt man unglaublich, wie groß es geworden ist. Mhm. Wenn man natürlich mitten im Prozess drin ist, dann erlebt man natürlich immer nur Schritt für Schritt und kann sich darauf auch irgendwie einstellen.
Und leider Schritt für Schritt nicht nur nach vorne, sondern manchmal auch nach hinten.
Genau, ja. Vielleicht können wir da, aber da gibt's ja, die Phase ist ja zum Glück vorbei, da gab's, ja, genau. Aber vielleicht können wir nachher nochmal drauf. Sie haben gerade gesagt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt ja auch eine große Fehleinschätzung von Christian Völkers. Wissen Sie, welche große Fehleinschätzung das war?
Oh, da bin ich gespannt.
Ich auch.
Also, Interview mit dem Focus 2010. Christian Völkers sagt zum Immobilienmarkt in Deutschland 2010. Deutschland ist ein gesunder Markt. Man kann als Immobilienverkäufer keine hohen Wertsteigerungen erwarten, dafür aber auch keine hohen Verluste. Haben Sie das damals nicht kommen sehen, was in den Jahren danach passierte? Weil Sie haben ja damals, das muss man den Leuten sagen, die aufgewachsen sind in den letzten 10 Jahren mit jedes Jahr 10-20% hoch. Tatsächlich war ja so, Immobilien war jetzt nicht unbedingt was, wo man als jemand, der eine große Anlageidee hatte, sagte, das mache ich jetzt.
Ja. Ne? Naja, also ich würde fast diese Aussage, die ich damals immer gesagt hatte, und da, ich konnte natürlich die Zukunft nicht antizipieren, wusste ja nicht, was passieren würde, und das kann man heute auch nicht. Aber grundsätzlich würde ich das auch heute noch so unterschreiben, dass der Markt in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Märkten, was die Immobilienpreisentwicklung angeht, extrem stabil ist und auch extrem zuverlässig ist. Wir haben natürlich teilweise im Jahresbereich Schwankungen innerhalb eines Jahres oder auch vielleicht in ein, zwei Jahresfristen mal Schwankungen. Aber generell, wenn Sie die Entwicklung der Immobilienpreise die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre angucken, hat keiner, der in Immobilien investiert hat, langfristig an Immobilien Geld verloren.
Verloren nicht, aber extrem gewonnen. Also ich könnte Ihnen jetzt Beispiele nennen bei mir im Umfeld von Nachbarn, die mit glänzenden Augen erzählen, wir haben das Haus vor 10 Jahren für 600.000 Euro gekauft. Jetzt habe ich es für 1,4 Millionen Euro verkauft.
Ja.
Das ist ja eine
aber das
Entwicklung,
ist auch das
die war
erste Mal, das erste Mal sagen, ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es so einen Zyklus gegeben hat, wo die Immobilienpreise so überproportional in Deutschland gestiegen sind. Also das war ja für uns immer erstaunlich. Wir sind um die ganze Welt geflogen und kamen nach Madrid, kamen nach Rom und haben Quadratmeterpreise gehört, von denen konnten wir in Deutschland, in Hamburg nur träumen.
Was waren das? 10.000,
12.000? Das war teilweise 20.000, 25.000 Euro auf einen Quadratmeter in guten Lagen, sehr guten Lagen von Madrid oder auch von Rom. Und wir sind immer zurückgeflogen, haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ein Land wie Deutschland mit so einer Wirtschaftskraft, dass die Immobilienpreise sich nicht entwickeln. Und dann muss man sagen, 2010 war ja ein ganz interessantes Jahr. Ich werde nie die Weihnachtsfeier von 2009 auf 2010 vergessen. Man hatte das Gefühl, es geht überhaupt nicht weiter. Also Christian hielt eine Ansprache. Danach habe ich gedacht, am nächsten Tag schließen wir den Laden gesamt ab, weil wir natürlich nach diesem vierten Quartal 2009, wo sich nichts mehr drehte auf der Welt. Ja. Also wir hatten zum Beispiel in Dubai etwa 200 Kaufberater und hatten im dritten Quartal das beste Quartal ever und im vierten Quartal gar keinen Umsatz mehr. Also es schien so, als ob der Immobilienmarkt auf einmal stillstehen sollte und dass dann, auf gut Deutsch gesagt, eine solche Party beginnt, wo die Immobilienpreise so weggaloppieren, das konnte man nicht vorhersehen. Also ich glaube, 2010 aus dem Wissen, was man damals hatte.
Genau, die Einschätzung ist gar nicht falsch, wenn man sie natürlich jetzt im
Nachhinein. Stark untertrieben, meinst du?
Ja, genau. Wenn man im Nachhinein das sieht, wenn man sich vorstellt, dass in Hamburg die Immobilienpreise ja so, und glaube ich, in dieser Zeit fast um 100% im Schnitt gestiegen sind. Neulich sagte ein Hamburger Unternehmer, vor 10 Jahren hätte ich für 1 Million Euro ein Haus an der Bellevue gekriegt. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Alster. Heute kriege ich als vielleicht noch eins am Alsterlauf, aber eher für 1,5.
Ja. Ne? Das ist so. Da ist natürlich, da ist ganz, ganz viel in Deutschland passiert. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt auch andere Länder in Europa. Wenn Sie sich Spanien zum Beispiel anschauen, die hatten von 2010 bis 2014 einen ganz anderen Konjunkturzyklus. Okay. Also da sind die Immobilienpreise enorm gefallen. Mhm. Gerade in den Erstwohnsitzregionen. Die Wirtschaft war in einer Rezession. Also das ist nicht so, dass es überall wie in Deutschland passiert ist. Wir hatten jetzt 10 Jahre hier einen sehr starken Konjunkturzyklus, aber wir haben auch andere Länder gesehen und wir selber sind ja 2013 sehr, sehr stark in Spanien nochmal eingestiegen, weil wir gesagt haben, das wird sich bessern, da wird auch wieder was passieren. Aber das war nicht überall in Europa so. Also da hat Deutschland sehr früh eine Sonderrolle eingenommen.
Das ist ja auch eine schöne Fehleinschätzung, ne? Also wenn ich vor 8 Jahren gesagt hätte, irgendwie, oh Mensch, ich habe das Gefühl, keiner kauft irgendwie Zeitungen digital, hätte ich mich jetzt auch gefreut, dass auf einmal die Leute das tatsächlich tun und wir zum Beispiel jetzt 33.000 digitale Abonnenten immer schon haben. Also so eine Fehleinschätzung, da freut man sich und das hat ja bei Ihnen auch dazu geführt, dass, glaube ich, der Marketing-Courtage-Umsatz, ist das, habe ich das richtig gesagt? Also der Umsatz, den Sie mit
Nee, es gibt die Marken-Courtage,
okay, Außenumsatz.
Genau. Marken-Courtage,
Entschuldigung.
Genau. Das gibt es.
Weil der hat sich versiebenfacht.
Ja,
ungefähr,
also ich habe
von damals?
Ich habe gerade nachgelesen, 2009 Moin, haben wir so als Gruppe 130 Millionen Cottage-Umsatz erwirtschaftet und dieses Jahr werden wir 800 Millionen machen.
Also da kann man sagen,
der Zeitraum 2009 bis heute, das fühlt sich überschaubar an.
Ja. Und jetzt ist die Frage, hat das tatsächlich vor allen Dingen mit der Preisentwicklung in Deutschland zu tun oder ist das durch Zukäufe, durch weitere Franchise-Nehmer gekommen bei Ihnen?
Also letztendlich ist unser Geschäft nur zu einem sehr, sehr geringen Teil getrieben durch die Kaufpreisentwicklung. Mhm. Unser Geschäft hängt an dem Gesamtumsatz der Immobilien, die in einem Land stattfinden.
Weil Luxusimmobilien immer schon teuer waren, oder?
Nee, weil unser Geschäftsmodell anders ist. Unser Geschäftsmodell basiert darauf, letztendlich Marktanteile zu gewinnen vom Gesamtumsatz, der durchgeführt wird. Und ob die Preise jetzt 5% rauf oder runter gehen, spielt keine so große Rolle, was die Entwicklung unserer Marktreportage angeht. Die Entwicklung und das Wachstum unseres Unternehmens hängt viel mehr davon ab, dass wir viele Mitarbeiter, viele weitere Unternehmer für unser Unternehmen gewinnen können und so letztendlich dafür sorgen, dass der Umsatz steigt.
Okay. Wissen Sie, viele sehen uns ja immer hier in Hamburg und sagen, Mensch, in Hamburg seid ihr ja ganz schön groß. Im Endeffekt muss man heute feststellen, dass wir in Spanien Marktführer sind, am meisten Büros dort führen, in Städten wie Barcelona einen sehr, sehr hohen Marktanteil haben wir, mittlerweile 1500 Personen, die unter der Marke in Spanien agieren. Mhm. Also es ist nicht nur Hamburg oder Deutschland, wir sind natürlich sehr international geworden. Wir sind das einzige Unternehmen, welches in Nordamerika stark aufgestellt ist. Wir haben 200 Büros in den USA und Kanada. Das ist noch nie einem europäischen Unternehmen gelungen, dort Marktanteile zu gewinnen.
Wie groß ist der Anteil des Umsatzes in Deutschland?
Also ich kann sagen, von den 800 Millionen werden etwa 300 Millionen Cottage-Umsatz in diesem Jahr in Deutschland erwirtschaftet und der Rest, oder in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, um korrekt zu sein, und der Rest wird dann im internationalen Geschäft erwirtschaftet.
Kommen wir nochmal ganz kurz auf Hamburg, ist ja nun mal der Standort. Sie haben, glaube ich, Herr Völkers hat, glaube ich, insgesamt 2 Häuser, eins auf Mallorca, eins in Hamburg.
Genau.
Und Sie, Herr Udi, haben auch mal ein Haus gekauft.
Ähnliche Kombination, auch eins in Hamburg, nicht weit weg von Christian in Hamburg, und auf Mallorca trennen uns so 1,5 Stunden Fahrzeit. Oh.
Würden Sie heute ein Haus in Hamburg kaufen?
Ja.
Auch zu den Preisen?
Ja.
Ja, aber nur zum Eigenbedarf oder auch als Anlageobjekt?
Ja, es gibt eben klassische Anlageobjekte, die sich auch nur als Anlageobjekt eignen. Mhm. Und die klassische Villa ist nicht im Stadt. Da steht die Frage des Anlageobjektes oder des Erwerbs zum Zwecke der Anlage nicht im Vordergrund. Der normale Villenkäufer, der kauft eine Villa, um selber drin zu wohnen. Aber natürlich mit dem sehr charmanten Nebeneffekt, dass man in einem Haus wohnt, was dazu noch im Wert die letzten Jahre gestiegen ist.
Mhm. Und weiter steigen wird?
Also wie gesagt, Blick nach vorne, kompliziert,
aber
es gibt zurzeit keinen Grund anzunehmen, dass das nicht der Fall sein wird.
Das ist ja auch das Interessante, egal wo man hinkommt, wenn man ein Abendessen oder sowas hat, jeder fragt einen natürlich.
Also
wenn Sie sich an den Tisch setzen, die erste Frage, die kommt, ist, Sven, sag doch mal, wie geht es denn weiter? Und es ist ja weder so, dass Christian eine Glaskugel hat, noch habe ich eine Glaskugel. Natürlich sind wir total fasziniert von Immobilien, und wenn Sie mich fragen würden, ich kann nichts anderes, ich könnte nur in Immobilien investieren, weil das ist das Einzige, wovon wir ein bisschen was verstehen.
Aber zucken Sie nicht auch zwischendurch und sagen, wow, irgendwie 120% Preissteigerung in 10 Jahren? Puh.
Ja, man muss,
da gibt es ja viele, die sagen, also auch Experten, die sagen, naja, also gesund ist vielleicht, wenn du ein Objekt kaufst und bräuchtest dafür 25 Jahresmieten. Es gibt aber in Hamburg Häuser, die verkauft werden, da sind es 52, 60 Jahresmieten. Und dann sprechen etliche Experten davon, es ist eine Immobilienblase, die auch eines Tages platzen wird in Hamburg.
Gut, sind zwei verschiedene Dinge.
Zwei verschiedene Dinge, natürlich.
Das eine ist der Kauf der Villa.
Genau.
Und man muss vielleicht auch eine Sache sehen. Im internationalen Vergleich ist Deutschland sehr, sehr moderat gewachsen. Ist gut gewachsen, aber moderat gewachsen. Und es gibt Plätze, wo eben eine sehr, sehr große internationale Nachfrage auf einen dann doch relativ lokalen Markt trifft. Und wenn das der Fall ist, dann sieht man auch ganz andere Preisexplosionen. Und dann kommt in der Tat der Punkt, wo man sagt, kann das auch mal den Rückwärtsgang geben. Diese Gefahr sehen wir in Deutschland nicht als gegeben. Mhm. Die ist aber durchaus in diesen teilweise sehr, sehr überhitzten Metropolen möglich.
Also in Deutschland insgesamt nicht, aber zum Beispiel in Hamburg in der Spitze, in bestimmten Regionen, wo man dann sagt, okay, also wenn du heute ein Haus für 1,6, 1,7 Millionen in Alsterdorf kaufst, was vor 10 Jahren noch 500.000 gekostet hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Preis jetzt noch auf 2,5 Millionen steigt, wahrscheinlich relativ gering.
Kann auch sein.
Also ist ganz schwer zu beantworten.
Nichts ist unmöglich.
Es ist doch so. Wir befinden uns in einem total marktwirtschaftlichen Regulationsprozess. Und das ist eine Frage der quantitativen Entwicklung von Angebot und der quantitativen Entwicklung von Nachfrage. Und wir haben speziell in Hamburg eine Situation, dass sich die Nachfrage speziell in Hamburg sehr, sehr stark aus Hamburgern rekrutiert.
Ja.
Das heißt also, die Frage ist, was passiert auf der Nachfrageseite? Wird sich das verändern? Für mich gibt es da keinen Grund, dass sich das verändert. Es wird wahrscheinlich weiter eine lebhafte Nachfrage geben. Hamburg steigt mit seiner Einwohnerzahl. Mhm. Also haben wir auf der Seite stabile Nachfragesituation. Und im Angebot sind die Hamburger halt restriktiv im Verkaufen. Die übertragen ihre Immobilie gern auf die nächste Generation und sind eben nicht diejenigen, die von Haus zu Haus springen, sondern ein Haus, das, wenn es denn erworben wurde, das soll dann auch für lange Zeit im Eigentum der Familie bleiben.
Ist das so ein bisschen ist es überhaupt ein Problem? Andere Makler berichten, dass das Problem ist, einerseits schön, dass die Kotage steigt mit den Verkaufspreisen, andererseits das Angebot ist halt gar nicht so groß, weil wenn mal ein gutes Haus auf dem Markt ist, ist es sofort wieder weg. Ist das auch ein Problem für Sie?
Naja, es gibt immer ein Nadelöhr, das muss man sagen. Im Moment ist es natürlich so, dass es eine große Herausforderung ist, an Objekte heranzukommen. Genau. Es ist eine wahnsinnig große Nachfrage da, das, was Christian gerade gesagt hat. Es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Und wir haben natürlich im Moment ein Umfeld in Bezug auf die Geldpolitik, was dazu führt, dass diese Anlageklasse Wohnen, die ist ja das erste Mal eigentlich in Deutschland richtig en vogue. Also seit 10 Jahren Klar. denken Personen darüber nach, wenn sie über Investments nachdenken, auch in das Thema Wohnimmobilien zu investieren.
Weil die Zinsen
natürlich ist
so sind, wie sie sind, genau.
Ja, im Moment an Immobilien heranzukommen, aber das, was Sie gerade gefragt haben, ob das denn unwahrscheinlich ist, dass das Haus, was heute sozusagen 1,6 Millionen in der Zukunft 2 Millionen kostet, das hat ganz klar was mit der Nachfrage zu tun. Ja. Also wir können ja nicht die Geldpolitik beeinflussen. Wir sehen halt, dass gerade Immobilien, das ist ja auch ein ganz emotionales Thema und hat auch einen riesen Vorteil. Sie haben halt nicht jeden Tag ein Preisschild da dran. Wenn Sie eine Aktie kaufen und die geht 30% runter, da fühlen Sie sich gleich arm. Bei Immobilien genau. ist so eine Transparenz ja noch nicht gegeben. Und das ist ein viel emotionaleres Thema. Deswegen, ich bin ein großer Verfechter, in Steine zu investieren. Und ich glaube auch, dass es in der Zukunft ein sehr, sehr gutes Investment sein kann.
Zu dem emotionalen Punkt kommen wir gleich noch, weil es ja wirklich hoch emotional ist, ob man sich für ein Haus entscheidet oder nicht. Und wenn man das, glaube ich, wenn man das richtige Haus gefunden hat, dann kauft man es und denkt ja in dem Moment nicht daran, was könnte es in 2 Jahren wert sein. Aber darüber reden wir gleich noch. Andere Makler, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, sagen, ein Problem, was sie mit Verkäufern haben, ist, dass einige Verkäufer den Hals nicht voll kriegen. Die sehen diese Preisentwicklung und hauen dann nochmal 500.000 Euro obendrauf. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Muss man da manchmal auch Verkäufer einbremsen und sagen, der Preis, du kriegst einen hohen Preis dafür, aber er muss am Ende dann doch realistisch sein?
Ja, naja, man muss das ja so sehen. Die steigenden Preise werden von Verkäufern gemacht.
Genau.
Und zwar, weil der Verkäufer im Regelfall dem Markt vorwegläuft. Mhm. Zumindest mit seiner Erwartung.
Mhm, genau.
Und es ist dann die Aufgabe eines verantwortlichen Maklers, mit diesem Verkäufer ein Gespräch zu führen und ihm darauf hinzuweisen, wo der Marktpreis der Immobilie zurzeit ist. Das führt manchmal dazu, dass die hochfliegenden Erwartungen ein bisschen gedämpft werden müssen. Aber es führt dann auch meistens dazu, dass das Haus zu einem normalen Zeitpunkt verkauft werden kann. Also dass man eben nicht so lange warten muss, bis dann der Käufer kommt. Und sodass eine realistische Marktpreiseinschätzung extrem wichtig ist, um erfolgreich seine Immobilie zu verkaufen.
Wie schwierig ist das, wenn man dann mit so einem Verkäufer da steht und der sagt, ich brauche 2 Millionen, aber als Makler weiß man,
das ist ein komplizierter Vorgang, gerade wie Sven sagte. Es wird ja nicht hinterlegt, der Preis der Börse, man kann es nicht ablegen. Aber in dem Selbstverständnis, in dem Bewusstsein des Verkäufers, hat er einen Vermögensanteil, der in der Immobilie steckt. Und wenn er in seinem Gefühl dafür einen Preis X fest eingebucht hat, und man muss ihn jetzt davon überzeugen, dass der Preis nicht realisierbar ist, greift man ja seine Vermögenssituation ein und muss die korrigieren.
Ja.
Und darum ist gerade so ein Gespräch nicht einfach zu führen. Das bedarf sehr viel Marktinformation, sehr viel Gefühl auch für den Kunden und natürlich auch große Verantwortung, die man da übernimmt.
Und man muss halt auch mal eins sehen, das ist ja ein ganz subjektives Empfinden. Jeder Verkäufer möchte zunächst einmal den höchsten Kaufpreis haben. Und jeder Verkäufer wird Ihnen erzählen, wie schön sein Haus ist. Mhm. Und wird sagen, wissen Sie, mein Nachbar 3 Häuser weiter, der hat vor 3 Jahren Preis X bekommen, aber mein Garten ist ja viel, viel schöner, also muss ich einen höheren Preis bekommen. Also dagegen anzuargumentieren und zu sagen, was ist wirklich der Marktpreis, da scheitern Sie manchmal an den subjektiven Ansprüchen des Verkäufers, weil der ganz klar sagt, ich habe den Anspruch, dass dieses Haus das und das wert ist. Und das ist dann wirklich auch eine Sache, wo Sie sehr, sehr gut ausgebildet sein müssen und jemand dahin führen müssen, was der Marktpreis ist. Weil es kann auch passieren, wenn Sie zu hoch das Haus anbieten, dass Sie sozusagen Kunden, die eigentlich Interesse hätten, damit abschrecken und dass dann so eine, wir nennen das immer Talfahrt eines Objektes stattfindet.
Genau, dann steht
unterhalb des Marktpreises verkauft wird, weil man
steht es nicht zu lange zum Verkauf. davon denken wir, mein Gott, wieder. Ja, ja, klar. Ja. Da gibt es diese Häuser und dann denkst du irgendwie, da muss ja was dran sein.
Genau. Am Markt totgeritten.
Genau. So sagt man das. Also das Ideale ist, man hat ein Haus und verkauft es relativ schnell.
Das Ideale ist, also jeder Verkäufer möchte den höchstmöglichen Kaufpreis bekommen und schnellstmöglich verkaufen. Ja. Aber das Ideale ist, wenn er sich auch auf unseren Rat einlässt und wir sagen, wir glauben, das und das ist der richtige Marktpreis, dass wir dann auch in die Vermarktung gehen können und diesen Marktpreis erzielen.
Weil ich meine, als Verkäufer, ich habe noch kein Haus verkauft, aber da denkt man natürlich immer, der Makler schlägt mir ja nicht einfach so einen Kaufpreis vor, weil auch der Makler hat ja ein Interesse daran, dass der Kaufpreis möglichst hoch ist.
Also wir vermitteln, oder wir haben letztes Jahr Immobilien für 20 Milliarden Euro weltweit vermittelt. Mhm. Also wir haben schon eine hohe Kenntnis über den Immobilienmarkt und in den Märkten, wo wir tätig sind, worauf wir uns spezialisiert haben, da können wir auch mit einer sehr, sehr hohen Gewissheit sagen, da sehen wir den Marktpreis Ihrer Immobilien.
Lehnen Sie auch manchmal Aufträge ab?
Ja, natürlich.
Ja. Weil Sie sagen, da kommen wir nicht zusammen.
Nein, weil teilweise der Anspruch des Verkäufers zu hoch ist. Wir sagen, das sehen wir nicht. Und dann macht es auch keinen Sinn, in die Vermarktung einzusteigen.
Okay. Ja. Das ist eine Frage der Verantwortung.
Ja, ja, ja.
Nicht dann die Verantwortung für einen überhöhten Preis zu nehmen, von dem man weiß, dass man das Objekt gefährdet. Dann den Weg gehen wir nicht.
Und das ist klar, wenn das dann in dem Moment, wo es, wann fängt es an, so kritisch zu werden, wenn es ein halbes Jahr im Angebot ist oder ein Jahr?
Also eine kommt Immobilie auf die sollte schneller als in den heutigen Marktumfeld, schneller als im halben Jahr verkauft sein. So. Zumindest in den ersten Wohnsitzen.
Aber vielleicht können wir wenn sie ja heute der, noch, noch überzeugen.
Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass der Kaufpreis hoch gewesen ist.
Okay. Da muss man runtergehen. Da gibt es diese wunderbaren Formulierungen, irgendwie neuer Preis. Und dann weiß man, ups, da geht vielleicht noch was in Richtung. Also das ist diese Entwicklung, die Sie eigentlich dann...
Das ist die Hoffnung des Käufers, dann zu sagen, oh, da könnte ich ja vielleicht mal einen anderen Preis bieten und vielleicht kommt man zusammen. Aber wie Sie auch selber gesagt haben, im Moment ist der Verkäufer eigentlich im Driver-Seat, weil es eine hohe Nachfrage gibt. Und dann sagt der Verkäufer auch teilweise, nee, wenn ich den Preis nicht geboten bekomme, dann warte ich noch ein wenig, bis jemand kommt und mir den Preis bietet.
Warum sollte eigentlich überhaupt...
Wir haben so einen interessanten Fall, der auch recht prominent ist, in Spanien auf Mallorca, wo... Michael Douglas sein Haus verkaufen wollte. Ich kann da auch drüber sprechen, weil das öffentliches Wissen ist. Er hat das Objekt angeboten ursprünglich für über 40 Millionen. Wir haben es zu diesem Kaufpreis nicht reingenommen, weil wir es für zu hoch halten. Mhm. Und wir bieten diese Immobilie heute für 25 Millionen an. Und so eine Preisreduzierung ist am Markt nicht einfach zu kommunizieren.
Klar.
Nicht, obwohl der Preis bei 25 Millionen heute der richtige Preis damals gewesen wäre, ist es uns jetzt nicht ganz einfach, diesen Kaufpreis zu erzielen.
Wo wir schon bei den Ferienimmobilien gerade sind, gibt es irgendwie wenigstens eine gute Nachricht aus Sylt? Kann man sagen, auf Sylt ist irgendwie so...
Naja, Sylt hatte jetzt erstmal zwei wunderschöne Sommer. Das muss man sagen. Das,
eine Million Übernachtungen mehr.
Hilft doch schon sehr, sehr stark.
Aber also, enttäuscht man den Eindruck, dass irgendwie ganz viele auf Sylt auf einmal verkaufen?
Nein, es ist doch, Sylt ist ja genauso wie Mallorca oder andere Zweitwohnsitzmärkte, zeichnet sich natürlich dazu aus, dass es ein Zweitwohnsitz ist. Und da ist natürlich die Bindung des Eigentümers immer geringer als beim Erstwohnsitz. Genau. Wenn Sie beim Erstwohnsitz, da spielt eine große Rolle, da habe ich meine Kinder eingeschult, da lebe ich mit meiner Familie. Bei Zweitwohnsitzmärkten ist es eigentlich latent so, dass fast jedes Haus zum Verkauf steht, wenn der richtige Kaufpreis geboten wird.
Was? Ich frage mich immer, warum sollte man eigentlich heute verkaufen? Weil die Diskussion hatten wir neulich auch, dass irgendwie die jetzt sich freuen, dass die Preise so gestiegen sind, sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt mein Haus verkaufe, dann kriege ich halt ungefähr das gleiche Haus für den Preis. Ja. Oder ich kann das Geld zu Strafzinsen bei der Haspa parken.
Man muss natürlich dazu sagen, dass die Immobilien, die zu Erstwohnzwecken genutzt werden, auch dem Lebenszyklus der Menschen unterliegen.
Klar.
So, das heißt also, warum verkauft jemand seinen Erstwohnsitz? Entweder ist das Haus zu groß oder es ist zu klein. Oder es gibt einen Todesfall.
Genau.
Oder man verändert sich örtlich. Das heißt also, man zieht von A nach B.
Aber das sind tatsächlich, das sind biologischen, naturgegebenen, das sind die Hauptgründe.
Und ich würde mal sagen, in den klassischen Erstwohnsitzmärkten sind das 90-95% der Gründe, warum jemand sein Haus verkauft. Also im seltensten Fall kommt jemand zu uns und sagt, er will jetzt den Mehrwert sozusagen realisieren und aufgrund dessen sein Haus verkaufen, um dann in ein Mietobjekt zu gehen. Denn was ja keinen Sinn macht, sein Haus zu verkaufen in einem Markt, wo man dann wieder neu kaufen muss, dann hat man die gleichen Marktverhältnisse dort. Also dann kann man nur darauf spekulieren, für sein Haus sehr, sehr viel zu bekommen und dann im Einkauf Glück zu haben,
aber
damit sich das rechnet.
Genau. Was wir natürlich auch oft sehen, dass Personen kommen mit Vorstellungen, gerade bei Zweitwohnsitzmarken, sagen, sie möchten unbedingt in die erste Meereslinie. Also Es gibt nichts Schöneres als die erste Meereslinie. Nach anderthalb Jahren sagen sie dann, oh, das Meer, nachts ist ein bisschen dunkel. Ich würde gerne ein bisschen Lichter sehen. Ja. Also dann geht's in die zweite Linie, dass man die Lichter sehen kann. Und das ist so ein bisschen auch wie im Bereich von Yachten. Man fängt mit einem Häuschen an, dann muss es ein bisschen größer werden. Also das erlebt man. Da ist ein ständiger Wandel, ein ständiger Wechsel drin. Und das ist natürlich auch was, was für uns gut ist. Aber gerade bei Zweitwohnsitzimmobilien erlebt man, dass das teilweise dann nach 3-4 Jahren nochmal was Größeres gesucht wird.
Ändert sich die Ansprüche. Können Sie es nochmal ganz kurz erklären, warum die Maklerquotagen so unterschiedlich sind? In Hamburg 6,25%, in Schleswig-Holstein, Nachbarland 3,25%.
Ja, es ist eine ortsübliche Empfehlung und man muss ja auch immer sehen, dass es eine Innen- und Außenquotage gibt. Also wenn Sie 3,25 zu 6% im Vergleich setzen, dann sprechen Sie von der sogenannten Innenquotage, dann kann es aber auch eine Außenquotage geben. Also in Deutschland ist es meistens so oder immer so, dass es bis zu 6% Quotage gibt.
Okay, also haben die Schleswig-Holsteiner Glück?
Na, es ist die Frage, auf welcher Seite Sie sitzen, aber das ist ja
genau,
jetzt
klar. Also sozusagen als Käufer. Einmal, die Käufer haben Glück
genau, in Holstein. Jetzt gab es ja eine sehr lange politische Diskussion darüber und jetzt hat man sich politisch darauf verständigt, das in der Zukunft zu teilen, dass es Innen- und Außenquotage gibt, sodass auf der einen Seite der Verkäufer einen Teil der Quotage zahlt und auch der Käufer.
Gut. Und das Positive ist, dass das jetzt über die Bundesrepublik hinaus also durchweg geregelt wird und letztendlich, dass wir dort keine unterschiedlichen Maklerquotagen mehr in den jeweiligen Bundesländern haben werden.
Ja, oh, wann ist das?
Das sind die ersten mündlichen Aussagen, die jetzt getroffen wurden bei der Diskussion und wie gesagt auch die sehr, sehr vernünftige Aufteilung zwischen Käufer und Verkäufer.
Aber dann wird das in Deutschland, also dann wird das in Hamburg tendenziell eher sinken, eher weniger werden, weil das angepasst wird.
In Hamburg ist es ja so, dass der Käufer momentan die Quotage zahlt. Und das wird in der Zukunft aufgeteilt zwischen Verkäufer und Käufer.
Dann mag der Verkäufer letztendlich auch diese Quotage einpreisen.
Genau, ja gut, klar.
Das heißt also, der gesamte Betrag, der für diese Transaktion ausgegeben werden muss, mag dann in gleicher Höhe bleiben.
Genau. Wir kommen so ein wenig zum Ende, keine Sorge. Wir müssen nochmal über das Emotionale sprechen. Ich oute mich jetzt mal als Mieter. Und dann, meine Frau und ich haben neulich überlegt, warum sind wir eigentlich immer noch Mieter und haben kein Haus gekauft? Und tatsächlich ist es so, und jetzt ist bescheuert, sagen ja viele, sie hat bescheuert, ihr habt die ganze Entwicklung nicht mitgenommen. Wir haben das richtige Haus nicht gefunden. Und jetzt habe ich da jetzt alles richtig gemacht.
Wem suchen Sie denn?
Wir waren auch bei Engel und Völker schon. Also, ich habe es bei Ihnen, glaube ich, irgendwo gelesen, Sie haben, als Sie das Mallorca gekauft haben, haben Sie gesagt, das ist meins, das muss ich haben, oder? Sie haben gar nicht großartig geguckt oder so.
Doch, ich habe sehr bei dem Objekt nachher nicht mehr geguckt.
Das meine ich,
sehr detailliert den ganzen Markt angeguckt und habe die Möglichkeiten mir angeschaut. Aber dann habe ich diese Immobilie gesehen und habe gesagt, dass ich die jetzt einfach kaufen muss.
Und das ist ja meine Frage, wenn man nicht das Gefühl hat, wow, das ist es, dann nicht kaufen, oder? Wenn man irgendwie ist es ganz schön, aber...
Es ist so ein bisschen die Frage, ob es ein notwendiger Kauf ist, weil man wirklich eine Bleibe braucht, wie gesagt, aus den davor genannten Gründen, oder ob es eher so ein bisschen ein Lustkauf ist. Und wenn die
Lustkauf ist ja schöner, oder?
Ja, die sind insoweit schöner, weil man letztendlich dann den Druck nicht so hat, nicht? Das ist so der typische Kauf eines Zweitwohnsitzes in einer Ferienregion. Da geht man hin, wenn die Sonne scheint und man hat schöne Ferien gehabt, dann kauft man gerne im Anschluss diese Ferien vielleicht auch ein Haus. Dann ist es ein echter Lustkauf, den man kauft, weil man ganz überzeugt ist von der Gegend, von dem Haus, von der Lage. Das ist natürlich schön, wenn man das auch bei seinem Erstwohnsitz so hat, wo die Not manchmal größer ist, dass man wirklich was kaufen muss, dass dann die Lust noch dazukommt und man wirklich Spaß an der Immobilie hat.
Ist es doof, Mieter zu sein?
Naja, Sie müssen sehen, in Deutschland sind Großteil der Bevölkerung Mieter. Also wir haben die zweitgeringste Eigentumsquote in Europa, nur in der Schweiz.
Und die höchste Sparquote, ne?
Also die höchste Sparquote.
Also Geld ist ja da, aber die Leute...
trotzdem haben wir über 60% der Bevölkerung, die zur Miete leben. Mhm. Und deswegen ist die Frage, was ist der richtige Weg? Ich glaube... Das kommt auch immer mit dem Lebenszyklus drauf an und das, was Sie ansprechen, man muss das Richtige finden. Also wenn Sie natürlich mit uns zusammensitzen, würden wir immer sagen, das Wichtigste ist die Lage, alles andere optisch können Sie doch ändern. Mhm. Da muss man ein bisschen Fantasie mitbringen und da muss man die richtigen Handwerker finden. Aber dann wird man sich das so zurechtbauen, wie man es schön findet. Mhm. Also ich glaube, bei uns finden Sie natürlich zwei ganz, ganz große Verfechter von Eigentum, wenn es möglich ist. Und ich persönlich habe das immer, für mich war eigentlich gerade das Thema Karriere, Geld verdienen immer nur eine große Motivation, um schön zu wohnen. Also für mich war es immer das Allerwichtigste.
Wenn Sie Politiker wären, Die haben ja ein großes Problem, nämlich diese steigenden Immobilienpreise. Hätten Sie eine Idee, was man dagegen tun könnte?
Ich glaube, das, was da momentan diskutiert wird, macht nur zu Teilen Sinn, weil im Endeffekt, wenn man möchte, dass die Mieten auf dem jetzigen Niveau bleiben oder sogar tendenziell sinken, dann muss man einfach mehr bauen. Und ich glaube, jeder, der mit guten Vorschlägen kommt, wie man es schafft, dass mehr Bauland ausgewiesen wird und dass wir auch günstiger bauen können. Wenn Sie gucken, in unsere Nachbarschaft nach Holland, da gibt es eine Bauverordnung. Wir haben für jedes Bundesland eine Bauverordnung. Ja. Um da überhaupt das umzusetzen, das verursacht so hohe Kosten und an solche Themen muss man ran. Ich glaube, man muss einfach das Thema an der Wurzel anpacken und sagen, wie schaffen wir mehr Wohnraum zu erstellen.
Das Wobei in Hamburg ja viel gebaut wird, ne, oder?
Ja, aber nicht genug.
Nicht genug.
Es ist ein rein quantitatives Problem.
Ja. Ja.
Nicht? Und diesem quantitativen Problem dadurch, das zu beherrschen oder glauben beherrschen zu können, indem man in die Marktwirtschaft eingreift, ist kurzfristig vielleicht ein bisschen zu heilen, aber langfristig keine Lösung.
Und wie Sie selber am Anfang gesagt haben, es gibt ja viele, die in Immobilien investieren wollen. Also es gibt auch genügend Menschen, die bereit wären, in Immobilien zu investieren. Man muss nur die Rahmenbedingungen meiner Ansicht verändern, so dass wirklich mehr Bauland da ist und dass es attraktiv ist, auch wieder in Wohnraum zu investieren.
Wir sind ja hier drei überzeugte Hamburger, lieben diese Stadt. Mir geht es so, mit jedem Jahr denke ich, ja, wird viel gebaut, wird schnell gebaut, aber so ganz schick, wie das mal war, ist es nicht mehr. Also es sind praktische Bauten, diese klassischen Stadthäuser. Man fragt sich, gibt es eigentlich noch Dachdecker? Weil Dächer gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und es sieht vieles gleich aus. Und ich frage mich manchmal, werden in 100 Jahren die Leute auch sagen, ich ziehe jetzt in so einen Altbau, der Altbau ist dann das, was heute gebaut wird. Geht Ihnen das nicht so, dass Sie denken, ups, da verändert sich unser Hamburg zwar relativ schnell, es kommen neue Wohnungen und Häuser dazu, aber besonders schick ist es nicht.
Also das geht mir auch manchmal so.
Ja.
Und das betrifft natürlich insbesondere die großen Neubaugebiete, wo anders gebaut wird, als man vor 100 Jahren rund um die Alster gebaut hat. Aber das sind natürlich auch jetzt wirtschaftliche Überlegungen. Die Deckenhöhen, die man früher gehabt hat, die Putzfassaden, die Stuckarbeiten, die Dächer, die aus Schiefer gedeckt wurden, all das sind Dinge, die heute wirtschaftlich nicht mehr in der Weise durchzuführen sind. Und das führt halt dazu, dass auch das gesamte Stadtbild sich verändert und dass man teilweise das Gefühl hat, das sind alles so praktische Einheitsbauten, die dort entstanden sind. Und man wird sicherlich in 50 Jahren an diese Zeit zurückdenken und sagen, da hat man so gebaut und das waren die Gründe dafür. Aber großflächig heute anders zu bauen, ist wirtschaftlich nicht darstellbar.
Funktioniert
nicht.
Aber man muss ja auch mal sagen, also ich glaube, wir haben ein wahnsinniges Glück, in dieser Stadt zu leben. Es ist doch eine wunderschöne Stadt. Also so viele schöne Wohngebiete, wie es in Hamburg gibt. Ich könnte nicht viele Städte auf der Welt aufzählen,
Absolut.
Wo ich sage, da ist es so lebenswert wie in Hamburg. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich aus dem Ausland hier wieder nach Hamburg kommen kann, weil ich wirklich finde, es ist eine so lebenswerte Stadt. Und das ist sie, weil wir auch so schöne Wohnbestände haben, weil wir so tolle Wohngebiete haben.
Trotzdem haben Sie halt, wie neulich ein Kollege, wo ich dachte, wow, ich sprach mit ihm auf einer Radtour und dann sage ich, wo wohnst du eigentlich, in Eimsbüttel? Und dann sagte er noch. Und dann sage ich, wieso denn noch? Ja, wir haben Staffelmietvertrag, das können wir noch 2 Jahre uns leisten und dann müssen wir da weg. So, und das führt natürlich bei vielen zu so einer, ich weiß nicht, ob Sie das mitkriegen, zu so einer Grundaggression, so, ich liebe diese Stadt, ich finde diese Stadt toll, leider kann ich sie mir nicht mehr leisten. Und ich sitze hier wir sprechen oft auch mit Ärzten, mit Oberärzten, die sagen, ja, es wäre schon gut, wenn ich im Umkreis des UKE wohnen könnte, ich kann es noch nicht bezahlen.
Ja.
Und das ist natürlich ein Problem, was
das kriegen wir total. Schade, das ist traurig, das genau. ist so. Das finde ich auch so. Vor allen Dingen, weil sich natürlich dadurch auch die Kultur in den Stadtteilen verändern wird.
Genau.
Nicht? Und das ist echt bedauerlich.
Kriegt man denn irgendwie mal tatsächlich den Sprung über die Elbe hin? Also was für Erfahrungen machen Sie mit Luxusimmobilien südlich der Elbe? Gibt's da eine Nachfrage?
Der erste Schritt ist jetzt die Hafen City, in der man ja Luxusimmobilien gebaut hat und wo auch Luxusimmobilien verkauft worden sind. Aber das heterogene Bild der Hafen City führt eben auch nicht dazu, dass sich die Luxusimmobilie dort überzeugend etablieren wird.
Mhm.
Nicht der typische Käufer einer Immobilie in der Hafen City ist nicht derjenige, der an der Alster oder in den Elbvororten gewohnt hat, sondern ist dann möglicherweise ein Käufer, der von außerhalb kommt oder ein junger Käufer, der auch etwas anderes haben will. Also wir machen dort ein anderes Kapitel Mittel für die Stadtentwicklung auch, was die Hafen City angeht. Wir hatten schon vor vielen Jahren mal den Vorschlag gemacht, eine Brücke zu bauen von der Hafen City Richtung Süden. Die sollte gebaut werden in Verbindung mit einem Hochhaus. Mhm. Beides ist damals nicht genehmigt worden. Wir hatten ein tolles Modell gehabt, das wir dann ins Rathaus geschleppt haben und da wurde es dann präsentiert. Heute soll ja ein entsprechendes Hochhaus weiter im Osten
gebaut werden. Wahrscheinlich deutlich höher als Ihr Hochhaus, ne?
Das ist deutlich höher, ist auch ein bisschen weiter östlich in der Hafen City geblieben. Das wird jetzt gebaut. Bisschen weit weg von dem Zentrum der Hafen City. Und auch die Querung der Elbe an der Stelle ist schon relativ cityfern. Mhm. Insoweit glaube ich, wird sich das als neuer Wohnstandort im Süden schwer etablieren lassen, dort hochwertigen Wohnungsbau zu etablieren.
Ich kann ich muss mich jetzt auch nochmal outen. Ja. Also,
jetzt bin ich gespannt.
Auch wenn ich mich bestimmt nicht bei allen beliebt damit mache, ich glaube, es ist einfach eine Riesenchance damit vertan worden, dass wir nicht die Olympischen Spiele nach Hamburg geholt
haben.
Absolut. Es wäre eine Riesenchance für diese Stadt gewesen, auch den Sprung über die Elbe zu machen. Also wenn man sich anschaut, was da geplant wurde und wie man diese Quartiere hätte belebt und wie auch das Konzept war, nach den Spielen weiter dafür zu sorgen, dass dort Leben oder lebenswerte Quartiere nicht nur entstanden sind, sondern dass dann dadurch Menschen leben, arbeiten, ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Ich glaube, es war eine oder ist eine riesen vertane Chance. Und ich bedauere das
nicht,
sehr, weil...
Ja, nicht die alte Wunde wieder aufmachen. Ja. Furchtbar. Furchtbar sind wir irgendwie einer Meinung, aber es waren irgendwie 1,5% der Hamburger anderen. Zwei Fragen muss ich noch stellen, bevor Sie hier...
Von dann laufen.
Erste Frage ist, fand ich ganz interessant, Engel und Völkers, eine neue Zentrale, so neu auch nicht mehr, aber in der Hafen City. Und dann denkt man, na klar, die haben die gekauft. Haben die aber nicht. Sondern sie sind Mieter in ihrer eigenen Zentrale, richtig? Oder hat sich da was geändert?
Ja, das ist
das. Sie haben sie gebaut?
Also genau. Was ganz üblicherweise gemacht wird und was auch kaufmännisch sinnvoll ist. Wir haben das Grundstück erworben, wir haben das Baurecht dort entwickelt, wir haben dann den Architektenwettbewerb gemacht und haben mit den Bauunternehmen das Gesamtkonzept besprochen, wie man es bauen kann. Und haben dann gemeinsam mit einem Partner zusammen die Immobilie fertig gebaut. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt Interessenten kommen, Versicherung oder große institutionelle Anleger, die heute bereit sind, sehr viel Geld für eine Immobilie zu bezahlen, ob man dann nicht diesen typischen Fall des sogenannten Sales und Leaseback macht. Mhm. Und das haben wir gemacht. Wir hatten ein sehr, sehr lukratives Angebot gehabt. Wir konnten die Gewinne, die wir dort dann in unseren Büchern hatten, auch realisieren. Und sind jetzt mit einem sehr, sehr langfristigen Mietvertrag an den Platz gebunden und haben die Immobilie an eine Versicherung verkauft, was sicherlich der wirtschaftliche und kaufmännisch richtige Schritt
gemacht ist. Und man muss natürlich auch eins sagen, wir können nicht dort stehen bleiben, wo heute Engel und Völkers steht. Wir müssen investieren, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch zukünftig wachsen, dass wir wettbewerbsfähig sind, dass wir Dinge wie die Digitalisierung richtig aufnehmen, dass wir da viel Geld zur Verfügung stellen. Und sie können halt nicht immer beides haben. Sie können nicht auf der einen Seite sagen, Mensch, mir gehört das schöne Haus hier in der Hafen City, was wirklich ein tolles Gebäude ist, wo sich alle sehr wohlfühlen. Aber wir haben die Entscheidung getroffen, wir wollen weiter wachsen, wir wollen große Investitionen in der nahen Zukunft durchführen und dafür brauchen wir auch Geld. Und deswegen war das dann irgendwann auch eine ganz wirtschaftliche Abwägung.
Allerletzte Frage, ein Geheimtipp, Hamburg, Immobilien, jetzt nicht irgendwie die klassischen, sondern Geheimtipp, Stadtteil, Region.
Ja, da kommen Sie aber mit einer Frage.
Was ist los?
Ja.
Ach, ich glaube, dass es Stadtteile gibt, wie Rothenburgs Ort, die heute vielleicht noch nicht so eine große Beliebtheit haben. Aber wenn man sieht, wie sich die Hafen City entwickelt, dann kann ich mir vorstellen, dass in 5, in 10 Jahren dort bestimmt das ganze Thema Freizeitwert, Anbindung an die Hafen City, aber auch an die gesamte Stadt, dass solche Stadtteile sehr, sehr stark davon profitieren.
Also man darf ja eine Sache oder nicht vergessen, beziehungsweise man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen. Hamburg ist in Europa die Stadt, die meisten Brücken hat. Und ja deswegen die meisten Brücken, weil wir viele Wasserläufe haben. Und diese Wasserläufe sind teilweise ja nicht erschlossen landseitig, weil wir dort große Lager, Logistikflächen oder Fabrikgebäude haben. Wenn ich heute investieren würde und ich würde mich mir gute Lagen angucken, ich wäre auch ein bisschen langfristiger Investor, dann würde ich mir tatsächlich die Wasserläufe in Hamburg angucken und überlegen, wo da Potenzial ist, wo man investieren kann, wo man möglicherweise auch längerfristig drüber nachdenken könnte, an Umwidmung der baurechtlichen Situation von Logistik in Richtung Wohnen, von Büroflächen in Richtung Wohnen. Da schlummern, glaube ich, Werte und auch Preissteigerungen, die ganz spannend sein können.
Vielen Dank. Ich habe geahnt, dass es interessant werden würde, dass es so interessant werden würde mit einer spektakulären Nachricht, die Sie hoffentlich nicht noch vorher, vor der Veröffentlichung woanders erzählen. Das konnte keiner ahnen. Vielen Dank für den Besuch.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.